Moin in der Privatpiloten-Lounge.
In den USA auch schon so ein bisschen besondere Plätze ausgesucht. Ne? Das war jetzt nicht so der typische größere Flugplatz, sondern eher so kleine Pisten irgendwo im Nirgendwo.
Ja, dieser Platz hier beispielsweise November 41 oder November 41, Waterbury, das ist eine 700 Meter Graspiste. Elevation waren, glaube ich, irgendwelche 2000 Fuß oder sowas in der Kante. Also auch wieder mit meinem Flieger überhaupt kein Problem, da wieder rauszukommen.
Trotz Gewicht.
Trotz des Gewichts, ja. Ich habe zugesehen, dass ich nicht gerade mit vollen Tanks dort ankomme. Das muss ich mir nicht antun, aber jo, eigentlich kein Ding.
Und das da im Hintergrund, das ist eine Tanke da hinten?
Das ist eine Tankanlage, ich weiß aber nicht, ob die von den Leuten noch genutzt wird. Abgeschlossen war sie, ich kam nicht an den Sprit dran.
Schade,
jawohl. Aber das ist ja ohnehin, also wenn man die europäischen Abgaspreise gewohnt ist, dann ist der USA ein Eldorado. Wenn du da, wenn das Abgas billiger ist als Sprudelwasser. Sprudelwasser im Supermarkt, nicht im Restaurant. Ja?
Malte hat auch gerade noch mal eine Frage gestellt, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Wie waren denn die Reaktionen auf den in den USA nicht gerade bekannten Flieger?
Was ist das? Was hast du denn da für ein Ding? Eine Cherokee mit verbogenen Flügeln? Da war allerdings direkt mal ein Lachen dahinter, weil er genau wusste, das ist keine Cherokee. Ja. Ja, die Reaktion, wenn man dann sagt, hier French Build, all wood and fabric, dann gucken sie erstmal, legen den Kopf schief und suchen die Ironie in meinem Gesicht, finden keine und dann glauben sie es. So langsam. Ne? Wenn ich dann hingehe und klopfe mal auf den Stoff und sage, hey, das ist wirklich Stoff und Holz. Ja, und dann fangen sie an zu glauben, ja, tatsächlich, der Kerl ist bescheuert genug, mit Holz und Stoff über den Atlantik zu fliegen. ja, Fotos wolltest du, ne? Hier sowas zum Beispiel, ne?
Ja. Naja. Also wir sehen jetzt gerade die Liberty of Island. Markus ist in New York geflogen. Bist auch die Hudson Route geflogen?
Ich bin die Hudson River Exclusion geflogen, jawohl. Wir haben hier ein Foto mit zwei französischen Ladies, wie der Malte damals so schön drunter schrieb.
Stimmt.
Die Statue of Liberty kommt ja aus Frankreich. Die Robin kommt aus Frankreich. Also haben wir zwei französische Ladies auf einem Foto.
Zwei hübsche Ladies.
Jawohl. ja, sowas hier, ne? Also besondere Plätze, was du gerade sagtest, Johann.
Ich wollte gerade sagen, ich habe erst gedacht, du fliegst, dann habe ich gedacht, oh nee, dein Staurohr ist kaputt. Du hast keine Fahrtanzeige mehr, aber ich glaube, ich weiß, was du mir sagen willst. Du warst auf einem Platz mit 9900 Fuß.
Jawohl. Wir sehen hier Fahrtanzeige 0, Höhe 9930 Fuß, Temperatur 24,2 Grad Celsius. Das entspricht einer Dichtehöhe von 12.600 Fuß. Ja, wo sind wir? Wir sind auf einem Platz in Colorado. Ja, hier steht mein Fliegerle, dahinter steht eine, weiß ich nicht, irgendein Experimental und eine Turbo Cirrus. Ja, das sind so die Kaliber, die sich sonst noch hier hochtrauen. Wir sind in Leadville. Leadville. Die Kennung Kilo Lima X-Ray Victor. Es ist North America's highest airport. Mit einer Elevation von 9.934 Fuß.
Das ist schon nicht schlecht.
Das war bei der Landung diese 24 Grad Celsius. Und ja, die Landung dort gelingt nicht jedem.
Naja, ja. So schlimm sieht das jetzt auch nicht aus.
Also wir sehen gerade eine Twin, deren Bugrad so ein bisschen weggeknickt ist. Der Kollege ist hat bei der Halbbahnmarkierung aufgesetzt, hat dann rauchend gebremst und beim letzten Taxiway zum Abrollen hat er auch versucht, die Kurve zu nehmen, war aber leider zu schnell. Das Bugrad ist weggeknickt. Beide Motoren haben einen Ground Strike oder einen Drop Strike. Und die Karre liegt jetzt im Dreck mit Nase auf dem Boden.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Malte meint, der bohrt nach Öl.
Ja, der bohrt nach Öl, genau.
Tief ist er nicht gekommen.
Nein. Aber die Zelle ist auch ein bisschen verbogen, so vorne der Bereich vor den Tragflächen, also im Bereich Bugrad ist die Zelle ein bisschen verbogen. Also das Ding kann er wohl abschreiben.
Der ist jetzt günstig zu haben.
Ja, aber nur an Selbstabholer. Mhm. Ja, und das sind die Bedingungen beim Start. Wir haben, man sieht es nicht richtig, aber es sind 15,6 Grad Celsius. Beim Altimeter-Setting von 3057, wir sind in Amerika, wir setzen in Inches of Mercury, also 30,57 Inches of Mercury, als QNH würden wir es nennen. Das entspricht einer Dichtehöhe von 11.500 Fuß für den Start. Das stellt natürlich die Frage, was kann die Robbe eigentlich? Das Handbuch gibt Werte bis zu einer Dichtehöhe von 9.700 Fuß. Das heißt, ich wusste ja schon lange vorher, dass ich in Leadville landen möchte. Und hatte dann eben ja mal wieder eine Excel-Tabelle gebaut, habe meine Handbuchwerte abgeschrieben und konnte dann mit Hilfe dieser Excel-Tabelle extrapolieren. Also auch für größere dichte Höhen als diese 9700 Fuß konnte ich dann eine Startstrecke errechnen. Das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man extrapoliert über die Handbuchwerte hinaus. Deshalb habe ich in der Tabelle auch eine Zeile drin, die mir den extrapolierten Wert plus 15% angibt. Mhm. Und selbst mit diesen 15% habe ich errechnet, dass die halbe Bahnlänge reicht. Die Bahn ist fast 2 Kilometer lang, 2000 Meter. Und die Berechnung mit den 15% ergab, dass ich bei der Halbbahnmarkierung gute 50 Fuß haben werde. Und ja, das Moped ist so geil, der hat das tatsächlich gemacht. Ja, ich war bei der Halbbahnmarkierung in der Luft und hatte ja, gute 50 Fuß Überhöhung über die Bahn.
Alles safe, alles gut.
Ja, bis zum Bahnende war ich schon. Monument Valley. Ja, noch ein Ding zu Leadville. An- und Abflug sind in beiden Richtungen komplett hindernisfrei. Ja, also selbst wenn man nur 5 Fuß Überhöhung schafft beim Start, dann kann man auf den nächsten 10 Kilometern noch mal ein paar Fuß gut machen.
Ist wahrscheinlich auch notwendig, ja.
Der eine oder andere wird das vielleicht brauchen, aber die meisten, die dort hochkommen, haben Turbo, weil sie der Meinung sind, dass ein normally aspirated engine hat nichts da oben zu suchen. Oder bestenfalls im Winter, wenn die dichte Höhe auf 6000 Fuß gesunken ist.
Ja, Markus, meine ganz schnelle Zwischenfrage an dich. Ja. Das war es das erste Mal für dich, dass du in den Staaten geflogen bist. Ein bisschen anderes Luftrecht. Wie hast du es empfunden, jetzt wenn du Europa neben Amerika stellst?
Es ist einfacher. Einfacher dadurch, dass du erheblich weniger Restricted Airspaces hast. Ja, oder in Summe sind es vielleicht mehr, aber sie sind viel weiter auseinander. Also was wir bei uns gewohnt sind, dass du Alfurt Nase lang in irgendeine Restricted umfliegen musst, habe ich dort nicht erlebt.
Mhm. Hast du viel Flight Following Service requested?
Flight Following habe ich am Anfang genutzt. Später ist es mir sprichwörtlich auf den Sack gegangen, dass ich da Alfurt Nase lang die Frequenz wechseln muss. Weil du ja bei Flight Following wirst du ja von einem Approach zum nächsten Approach weitergeleitet. Und da Das ist mir auf den Sack gegangen, da ständig die Frequenz zu wechseln, alle halbe Stunde. Und dann bin ich halt ohne Funkkontakt zu ATC weitergeflogen.
Hm. Hast du aber auch safe gefühlt, oder?
Einwandfrei. Einwandfrei. Das ist überhaupt kein Problem. Der Luftraum, der ist einfach so groß. Und die paar Flugzeuge, die da unterwegs sind. In Summe sind es natürlich viele, aber es sind wenig. Auch pro Kubikmeter Luftraum oder pro Kubikkilometer. Ja, Monument Valley habe ich mir den Durchflug gegönnt. Da ist es extrem einfach, weil du hast keine besonderen Luftraumregeln. Ne? Nicht wie in New York, wenn du die Statue of Liberty umfliegen möchtest, da gibt es eine Special Flight Rules Area. Da gibt es aber auch bei der FAA ein entsprechendes Papier runterzuladen. Das kannst du dann aufs Kniebrett nageln. Und da steht wirklich sehr detailliert drin beschrieben, wie du diese Hudson River Exclusion zu fliegen hast. In welcher Höhe, wo deine Pflichtmeldepunkte sind. Das ist dort wirklich haarklein beschrieben, so dass es auch die dümmste Sau noch versteht.
Hierzu passt gerade eine Frage von Christian, ob du ein Stratux oder ähnliches dabei hattest, um Traffic auf deinem iPad zu sehen. Und da kannst du gleich nochmal hinterher schieben, welche Software du am Ende benutzt hast.
Ja, ich habe einen Stratux an Bord, jawohl, genau, dieses Open-Source-Ding. Side-Note, das Ding mag keine hohen Temperaturen. Also wenn die Außentemperatur so an die 40 Grad Celsius gegangen ist, dann hat der sich verabschiedet. Und dann musste ich doch auf das GPS im iPad gehen und hatte kein ADS-B in. Ja, Software, Navigationssoftware. Ich hatte vor der Reise hatte ich mir überlegt, ja, gehst du ein paar Wochen in die USA. Sky Demon schreibt an seine Karten dran, Experimental. Ist vielleicht nicht die allerbeste Wahl. Da habe ich mir gedacht, machst du so ein Probeabo bei Foreflight. Das geht 4 Wochen, das reicht mir. Foreflight runtergeladen und dann sagt er, nee, dein iPad, das hat ja nur iOS 15.8. Wir wollen mindestens 16. Jetzt habe ich aber so ein altes iPad Air 2, das kann nur bis 15.8, also war Foreflight außen vor, konnte ich nicht nutzen. Dann habe ich halt das Garmin Pilot runtergeladen, habe dann auch in USA mal versucht, damit zu navigieren. Das ist eine Krücke. Das ist, nein, damit, also zumindest so wie es out of the box da installiert wurde, will ich mit dem Ding nicht fliegen. Nein. Ich habe dann Garmin Pilot genutzt, um mir irgendwelche Frequenzen rauszusuchen, beispielsweise mal ein ATIS für irgendeinen Verkehrsflughafen. Und ansonsten habe ich halt Sky Demon genutzt. Das macht mehr Aufwand, weil du bei Sky Demon, wenn du auf einen Verkehrsflughafen gehst und die Frequenzen abrufst, dann steht da an allen Frequenzen steht einfach nur dran, beispielsweise Atlanta. Ja? Da steht in der Liste, steht 15 mal Atlanta und 15 Frequenzen stehen daneben. Du weißt nicht, wer ist Ground, wer ist Approach, wer ist Tower, wer ist ATIS, wer ist sonst was. Die heißen alle nur Atlanta im Sky Demon. Deshalb habe ich halt Garmin Pilot genutzt, um mir die entsprechenden Frequenzen rauszusuchen. Das zweite Hindernis, was Skydemon einen in den Weg legt, ist, dass die TFRs, also die Temporary Flight Restrictions, die werden im Skydemon falsch bzw. gar nicht dargestellt. Hm. Mit dem Garmin Pilot habe ich mich jetzt nicht so weit auseinandergesetzt, um rauszufinden, wie der die TFRs darstellt. Ich bin dann bei der Flugvorbereitung auf Sky Vector gegangen im Internet. Ist ohnehin eine sehr empfehlenswerte Seite, weil du dort auch siehst, welcher Flugplatz bietet denn den Afgas zu welchem Preis an. Mhm. Und Sky Vector stellt auch die TFRs dar. Das heißt, du kannst dein Routing im Sky Vector erstmal grob nachbauen, gucken, ist überhaupt irgendeine TFR in der Nähe? Nein? Gut. Weiter.
Ja. Hattest du keine Lust auf Formationsflug mit einer F-16, ja?
Nein, ich weiß gar nicht, ob die F-16 so langsam kann, wie ich bin. Aber ich schätze mal, der wird mein Kennzeichen auch im Vorbeiflug lesen können. Nein, nee, also so ein Formationsflug, das brauche ich nicht. Einmal war ich halt in der Nähe einer TFA, da musste ich dann halt mein Routing etwas genauer nachbauen im Sky Vector und mit dem Sky Demon abgleichen und dann halt im Sky Demon mein Routing so bauen, dass ich satt frei bleibe von dieser TFA.
Das heißt, du hast dann Koordinaten eingegeben auf deiner Strecke?
IFR Waypoints.
Ja, okay. Und die sind bei SkyDemon erhältlich?
Die sind im SkyDemon standardmäßig drin.
Jawohl. Ah, okay.
Und im Sky Vector, der stellt sie nicht dar, aber wenn du sie in das Routing reinschreibst, dann werden sie auch entsprechend berücksichtigt. Und da ist es auch, ja, es ist ein Mehraufwand, als wenn du es direkt in der Navigationssoftware hast, aber der ist hinnehmbar. Für den Preis eines neuen iPads mache ich auch mit diesem Mehraufwand bei der Flugvorbereitung.
Gut, wir sehen, du warst im Monument Valley, du bist dann Colorado, haben wir schon gehört, du bist ganz bis an die Westküste geflogen, wenn ich das richtig weiß, ne?
Jawohl, hier bin ich gerade über dem Grand Canyon. Wer den befliegen möchte, guckt genau hin, es gibt eine Special Flight Rules Area. Es gibt über dem Grand Canyon, darfst du nicht einfach so rumknattern, wie du magst, sondern es gibt hier eine Special Flight Rules Area, die es zu berücksichtigen gilt, mit gewissen Korridoren. Das ist nicht kompliziert. Im Garmin Pilot wurden sie nicht dargestellt, im Sky Demon werden sie perfekt dargestellt. Mit den entsprechenden Wegpunkten, die dort benötigt werden, um diese Korridore korrekt zu befliegen, werden im Sky Demon perfekt dargestellt. Du kannst hervorragend mit dem Sky Demon navigieren durch diese Special Flight Rules Area. Ja, weiter ging es dann nach Kalifornien erstmal. Nach Columbia, ein Flugplatz, der heißt Oscar 22. Columbia, das ist eine ehemalige Goldgräberstadt. Die sind da in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die sehr reich und haben dort in der Gegend so ziemlich alles abgetragen, was auf den Felsen lag. Heute liegen die Felsen so in weiten Bereichen frei. Ja, die sind auch durchaus mal so 2-3 Meter hoch und dann kriegst du gesagt, ja, die waren früher mit dem Dreck zugedeckt, aber das haben die Goldwäscher alles weggetragen. Ja, und von Columbia aus bin ich dann nordwärts geflogen, bin über den Lake Tahoe drüber geflogen und in Reno-Stead gelandet. Wer es nicht weiß, in Reno-Stead waren bis vorletztes Jahr die Reno Air Races zu Hause. Ja. Letztes Jahr war dort die letzte Veranstaltung. Jetzt sind sie umgezogen nach irgendwo New Mexico, glaube ich. Also die nächsten Air Races finden dann nicht mehr in Reno-Stead statt. Ja, aber den Flugplatz wollte ich mir halt mal anschauen. Ich habe mir mehr davon versprochen, aber macht nichts. Ja, eine Tribüne, ja, da steht halt eine Tribüne rum und da stehen ein paar Jets auf dem Vorfeld.
Und dann ist Markus seine Kreise geschossen mit der EASA.
sehr, sehr viel interessanter war dann etwas nördlich Reno-Stead. Da gibt es einen ausgetrockneten See. Und da gibt es, ja, kein Flugplatz, aber vielleicht sowas Ähnliches auf diesem ausgetrockneten See. Du darfst ja in den USA, darfst du auf Public Land, also Land, was der Allgemeinheit gehört, darfst du landen, wenn du dir das zutraust, dort zu landen und auch wieder zu starten. Ja. Und dieser See ist Public Land. Und im Oktober, November gibt es an dieser Stelle hier, das nennt sich dann Dead Cow, tote Kuh, Da gibt es ein High Sierra Fly-In. Ist auch eine Gruppe auf Facebook, wer da mal reinschauen möchte. Das ist schon richtig toll. Und dort gibt es dann Stoll Drag Races. Ja, Stoll kennen wir als Short Takeoff and Landing. Und Drag, Widerstand. Stoll Drag Race sieht also so aus, dass zwei Flugzeuge parallel starten. Eine, ich glaube, halbe Meile fliegen, landen, abbremsen bis zum Stillstand. Dann 180 Grad Kehre, wieder starten. Und an dem eigentlichen Startpunkt des Rennens wieder landen und bis zum vollständigen Stillstand abbremsen. Und wer als erster steht, hat das Rennen gewonnen.
Und gewinnt eine Kuh.
Und, ja, genau. Ja, und diese Rennen finden halt hier in dem auf Dead Cow statt. Und das war für mich die Gelegenheit, eine Landung außerhalb eines Flugplatzes zu machen. Ja, weil wenn ich schon in den USA bin, dann will ich auch mal außerhalb eines Flugplatzes landen.
Landegebühren hast du, wenn ich jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, keine einzige bezahlt.
In den USA gibt es, also zumindest auf den Plätzen, wo ich war, da gibt es das nicht.
Genau.
Es ist auch oft der Fall, von dem wir hier noch träumen. Du kommst auf den Flugplatz und funkst und es antwortet einfach keiner, weil da niemand da ist.
Das Fliegen ohne Flugleiter.
Ja.
In den USA ganz normal. In Deutschland ein Nightmare.
Ja, also hier können wir sehen, das ist ein ausgetrockneter See, ne? Wie der Boden hier so aufgebrochen ist. Ne? Da hatte ich auch im Vorfeld mit Leuten geschrieben auf Facebook und habe die gefragt, wie ist denn das dort? Darf ich dort landen? Kann ich dort landen mit meiner Maschine? Und dann meinte einer, ja, kannst du schon machen, darfst du auch. Und üblicherweise kannst du dort auch ganzjährig landen. Du musst allerdings vorher mit dem Eigentümer sprechen, weil das Flugzeug wird dreckig. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, ich spreche mit mir. Okay, Genehmigung erteilt. Du darfst das Flugzeug dreckig machen.
Ist okay.
Ja, man kann sich fragen, was machst du denn da? Ja, was machst du da? Du landest, machst ein Selfie, freust dich, riesig. Ja, das war auch, diese Landung, das war ein Traum für mich, ja, auf diesem scheiß getrockneten See zu landen, war ein Traum. Den habe ich gelebt, diesen Traum.
Ja, das ist mega.
Übrigens ein schöner Kommentar von Christian ist, die Selfies werden immer besser.
Ja, ich kriege langsam Übung, ne?
Ja, es geht schon langsam ins Freundliche bei dir rein.
Ja, es gibt auf Instagram einen, der nennt sich Grumpy Pilot. Ich fürchte, ich trete in Konkurrenz zu ihm.
Anscheinend. Warst du da schon auf dem Weg zurück nach Europa oder ist das noch auf dem Hinweg?
Das ist noch nicht mehr westbound, sondern ich bin auf dem Weg Richtung Norden, grob. Mhm. Ich bin an dem Tag noch weitergeflogen nach Idaho. Da war jemand so nett und hat meine Landung gefilmt. Die sehen wir jetzt mal hier.
Oh, das sieht aus wie hier Courchevel fast, nur mit Grasplatz.
Ja, das ist Johnson Creek. Ja, meine 1100 Meter lange Graspiste auf Elevation 5000 Fuß. Ich lande irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, 14, 15 Uhr. Ich habe diese Woche gelernt, dass man in Idaho nicht nachmittags fliegt. Weil die Turbulenzen stark werden. Das kann ich bestätigen. Ich hatte auf dem Weg nach Johnson Creek hatte ich Turbulenzen, die vollen Querruderausschlag nach links und mal nach rechts erforderten, um die Karre gerade auszuhalten. Das war schon kitzlig.
Malte meint, dass man da wahrscheinlich sehr gut Segel fliegen kann.
Ja, bestimmt, bestimmt. Also ab mittags kannst du da Segel fliegen, richtig bockig, jawohl. Ja, was man in den USA wirklich sehr viel findet, ist, was wir hier haben, solche Tie-Downs, die in den Boden betoniert sind. Ja, dann bringst du halt deine Strapse mit und machst dein Flugzeug an so einem Betonklotz fest. Ja, oft genug sind auch Strapse vor Ort oder auch Ketten. Und ja, hier in Idaho auf dieser Graspiste, da habe ich mir zwei Nächte gegönnt. Am Tag dazwischen ein bisschen wandern gegangen. Ein unglaublich schöner Platz. Ja, was du gerade sagtest, Fritz, mit Landegebühren. Wir haben die Situation hier, es gibt Caretaker, nennen die sich. Das ist ein etwas älteres Ehepaar, die leben dort. Und die kümmern sich um den Platz. Ja, als Caretaker. Sie mähen den Rasen, sorgen dafür, dass die Toiletten, das sind übrigens Plumpsklos, dass die, wenn es an der Zeit ist, dass die geleert werden. Du hast Wi-Fi auf dem Platz. Du hast ja diese Tie-Downs. Du hast da hinten in dem Wäldchen, da sind Tische und Bänke, dass man sich hinsetzen kann. Da sind Feuerstellen. Du hast Orte, wo du dein Zelt vernünftig aufstellen kannst. Es gibt neben dem Häuschen haben sie so eine überdachte Terrasse mit Tischen und Bänken, wo man sich auch mal als Gruppe selbst bei Regen noch im Trockenen hinsetzen kann. Da gibt's Kaffee, da gibt's ja Wi-Fi, hatte ich schon erwähnt, glaube ich. Es gibt Duschen, warme Duschen. Und ich habe mich mit dem Caretaker unterhalten, woher, womit, ne? Die Frage, die überall gestellt wurde, was ist denn das für ein Flugzeug und warum fängt das Kennzeichen nicht mit November an? ja, und dann habe ich ihn halt gefragt. Ich sage, du, wie ist denn das jetzt hier? Ihr habt ja richtig Aufwand, hier den Platz in Ordnung zu halten. Ne? Meine, man sieht es, der ist 1100 Meter lang und der ist auch nicht gerade schmal. Also das ist schon eine anständige Fläche, die da gemäht werden muss. Was bezahle ich euch? Da sagte er nichts. Ich sage, nicht für die Landung, nicht fürs Übernachten, nicht fürs Duschen, nicht für den Kaffee. Ja, sagt er, für den Kaffee wünschen wir uns eine Spende.
Ja, es ist so. Man muss vielleicht dazu sagen, das kostet deswegen nichts, weil Flugplätze, Flughäfen gehören zum öffentlichen oder zur öffentlichen Infrastruktur der Vereinigten Staaten und deswegen ist das umsonst. Das ist mit den Steuergeldern etc. wird das abgedeckt und deswegen bezahlt man das nicht so wie bei uns.
Ja. Und da kommst du hin, du hast wirklich, die Piste ist in einem Top-Zustand, die ist nicht hubbelig, die ist kurz geschoren und du bezahlst nichts, noch nicht einmal für die warme Duschen. Traumhaft.
Und hast wahrscheinlich noch ein Auto, das du dir schnappen kannst, mit dem du nochmal in die Stadt da fahren kannst.
Ja, und da das gab es auch sehr häufig.
Tankt man dann zwei Gallonen nochmal nach oder drei,
ja,
und stellt es dann einigermaßen getankt vor die Tür für den nächsten Piloten, der kommt, weil das einfach gute Airmanship ist.
Ja, das Courtesy Car, genau. Ja, und nochmal ein Punkt, Gastfreundschaft. Egal, wo ich hinkam, egal, wer dort war, ich wurde eingeladen. Ja, ich bekam von den Leuten, die dort waren, bekam ich Essen, sei es Abendessen, sei es Frühstück, weil jedem klar war, wenn du mit so einem Hobel über den Atlantik kommst, dann schleppst du kein Kochgeschirr mit dir rum und auch kein Essen. Ja? Und dann wirst du einfach eingeladen. In Columbia, Kalifornien. Da kam ich hin, hab getankt, hab mein Flugzeug abgestellt, bin ich noch da?
Ja, ja, ja.
Gut. Wollte mein Zelt aufbauen. Da wurde ich von den Leuten, die da saßen, angesprochen und die sagten, nee, also Zelt aufbauen kannst du jetzt noch nicht. Wir feiern hier gerade eine Party. Dann habe ich gesehen, war auf diesem Campinggelände, was da zu dem Flugplatz gehört. Da war auch so ein Gebäude, was man offensichtlich für Partys mieten konnte. Und die waren da mit gut 80 Leuten und haben eine Party gefeiert. Dann habe ich gefragt, ja, was feiert ihr denn? Und dann sagten sie, ja, ein Freund von uns hat sich vor 2 Wochen das Leben genommen. Der hat sich an einen Baum gehängt. Und wir sind heute hier, um das Leben zu feiern. Bei sowas, da habe ich Pipi in den Augen.
Muss man natürlich aber auch dazu sagen, dadurch, dass du für Ukraine Rescue als Versorgungspilot unterwegs bist, hast du natürlich da auch viel erlebt, viele Schicksale schon gesehen. Das sind dann so Sachen, klar, die gehen einem dann extremst an die Nieren. Das, ja, das ist schon scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Aber schön dann zu sehen, dass es so Leute gibt, die dann sehen, die Welt dreht sich trotz dieses Todes weiter und man guckt nach vorne.
Ja, die haben sich einfach in dem Moment, haben die sich gegenseitig klar gemacht, hey, das Leben ist viel zu schön, als dass man es beenden dürfte.
Mhm. Das ist jetzt immer noch, muss jetzt gerade mal einen Schritt vorgehen, das ist jetzt die Route nach Norden, also schon so der, ich sag mal, am Scheitelpunkt angekommen, dass du sagst, es geht jetzt so langsam wieder Richtung Heimat, denn die Heimat hast du ja quasi noch ein bisschen aufgeschoben, weil wie du ja schon anfangs gesagt hast, Oshkosh war keine Priorität bei dir auf dem Zettel, das war Nummer 2, Nummer 3, aber das Leben schreibt ja immer so seine eigenen Seiten und gibt die Regeln anders vor. Und dann sitzt der Markus irgendwo in den Vereinigten Staaten und unterhält sich mit irgendwelchen Piloten und die sagen dann, komm mit nach Oshkosh. Und dann hast du das auch gemacht, ne?
Ja, das war die Geschichte hier. Also hier dieses Foto, da bin ich jetzt schon in Oshkosh. Ich habe von diesem Platz Johnson Creek, wo wir hier gerade noch sind, ab da habe ich gesagt, ich fliege jetzt ostwärts, wieder Richtung nach Hause. Ne, das war an der Zeit. Ich hatte auch den einen oder anderen Tag, habe ich wetterbedingt, ich will nicht sagen verloren, aber bin halt an den einzelnen Orten vielleicht mal wetterbedingt einen Tag länger geblieben oder auch 3. Und habe dann gesagt, also jetzt wird es langsam mal Zeit, dass ich nach Hause komme. Und dann saß ich in Mobridge. Das ist mit meinem Flieger etwa 5 Stunden westlich Oshkosh. Da bin ich gelandet, habe getankt mit dem Courtesy Car in die Stadt. Ne? Courtesy Car, was der Fritz gerade sagte, du hast am Flugplatz, da steht einfach mal ein Auto. Das nimmst du dir, fährst damit beispielsweise ins Dorf, gehst was essen und kommst wieder zurück und schmeißt da halt vielleicht mal 2-3 Gallonen Sprit rein zwischendrin. Und dann saß ich in der Pilots Lounge, habe meinen PC aufgeklappt und habe das Wetter angeschaut, wie ich denn wohl nach Hause kommen könnte. Und habe keinen Weg gefunden durch das Wetter in Kanada. Ja, egal, was ich probiert habe, überall hieß es, du bleibst mitten im Nirgendwo, bleibst du 4 Tage mindestens am Boden. Und ja, dementsprechend hatte ich schon ein bisschen nicht die beste Laune im Kopf. Dann habe ich mir gedacht, wenn du 4 Tage am Boden bleibst, dann gibt es vielleicht Besseres als irgendwo im kanadischen Nirgendwo. Und habe mir dieses NOTAM für den Anflug auf Oshkosh runtergeladen. Habe es gelesen und dadurch, dass ich jetzt halt durch das Wetter nicht mehr die beste Laune im Kopf hatte, habe ich es nicht verstanden. Und dann kamen 2 Typen rein und ja, wieder das übliche Gespräch, woher, wohin, womit. Und dann sagten die, ja, also wenn du eh nicht nach Hause fliegen kannst, wir sind eine Gruppe von 5 Flugzeugen, wir fliegen nach Oshkosh. Wenn du dich dranhängst, sind wir 6 Flugzeuge.
Da hat der Markus gesagt, Formation kann ich, ich komme mit.
Ja, da habe ich gesagt, ja, klingt echt ganz gut, aber sage ich erstens, hätte ich mir mein Ticket vorher kaufen müssen? Nein, du kommst hin und kaufst dein Ticket vor Ort. Ja, sage ich, und dieses Anflugverfahren, ich verstehe es nicht. Sagte, kein Problem, 3 unserer 5 Piloten waren auch noch nie da, wir briefen dich. Da habe ich gesagt, guys, we have a deal. Schön. Ja, inzwischen waren auch die anderen 4 Flugzeuge von der Gruppe reingekommen. Da haben die getankt, haben sich in das Courtesy-Auto reingezwängt mit 10 Leuten. Ich glaube, das waren 5 Sitzer, aber die sind mit 10 Leuten eingestiegen. Sind die ins Dorf gefahren, haben gegessen und ich habe mir nochmal dieses Oshkosh-Notam geschnappt. Und in dem Wissen, du fliegst morgen nach Oshkosh.
Mit bester Laune eigentlich, ne?
Hatte ich gute Laune im Kopf und habe es verstanden.
Geht auch nur geradeaus.
Ja, es sind ein paar Wegpunkte zu beachten, ja, und du musst halt 1800 Fuß fliegen und die 90 Knoten indicated und die Wegpunkte bitte nicht nach GPS einfach gerade miteinander verbinden. Dann kamen die vom Essen wieder und habe ich gesagt, du, pass mal auf, ich habe das Ding inzwischen gelesen, das und das habe ich verstanden. Ja, sagte er, richtig, genau so geht das. Ja, und dann war der Plan, also wir fliegen morgen nochmal nach Black River Falls, das ist etwa eine Stunde westlich Oshkosh. Da gibt's da machen wir alle die Tanks nochmal voll. Es gibt nochmal das finale Briefing, wie wir als Formation nach Oshkosh reinfliegen. Und dann fliegen wir rein. Und das haben wir genau so gemacht. Ja, die Jungs haben auf dem Weg zwischen Mobridge und Black River Falls haben die nochmal einen Tankstopp einlegen müssen, weil die hatten ein paar langsamere Flugzeuge dabei, so eine Piper Tri-Pacer und eine Lascomp hatten sie dabei. Ich hatte ja gerade getankt und dann bin ich halt die 4 Stunden nach Black River, die bin ich durchgeflogen. Den Tankstopp habe ich mir verkniffen. Dementsprechend hatte ich schon getankt und auch habe mich in der Pilots Lounge da schon mal entsprechend eingerichtet, Laptop aufgeklappt und so weiter. Bis die dann ankamen und getankt hatten, war alles fein. Finales Briefing gestartet und dann sind wir nach Oshkosh reingeflogen. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wer da schon mal reingeflogen ist, aber du fliegst halt deine Strecke ab und über Fisk Arrival, da sitzt ein Controller auf dem Boden und der spricht dich an. Ja, der sagt, weiße Piper, rock your wings. Ja, dann machst du schön quer oder rechts, links. Und dann sagt er, nice rock. Und dann kriegst du zugewiesen, ob du auf die Nord-Süd-Bahn gehst oder auf die Ost-West-Bahn und welche Tower-Frequenz du entsprechend zu rasten hast. Und jetzt wusste ich nicht, wie wird er mich ansprechen? Ja, weil Robert kennt er nicht. Und wenn, dann sagt er Robin. Und jetzt wusste ich aber, vor mir ist eine blaue Cessna. Und was auch immer er danach sagt, ich bin gemeint. Der meint mich, was auch immer er da sagt. Ja, und die blaue Cessna vor mir, die kriegt da die Nord-Süd-Bahn zugewiesen. Und dann kam der Controller wieder und sagte, the red and white low wing, what the hell is that? Und das ist der einzige Moment, wenn du eine Frage gestellt bekommst, dann darfst du als Pilot funken. Ansonsten hältst du die Fresse. Ja, dann konnte ich ihm noch antworten. French Build Robin. Bekam ich die Ost-West-Bahn zugewiesen. Make sure your downwind is over the gravel pit. Gravel pit kannte ich nur aus der Formel 1. Kies pit. Aber das ist ja so, wenn du auf Oshkosh fliegst, selbst am Freitag, als wir da reingeflogen sind, du bist nicht alleine unterwegs. Das Flugzeug vor dir, das siehst du immer noch. Und also bin ich einfach dieser PA-28 hinterher geflogen. Hab dann gesehen, wo der in den Downwind dreht und habe auf den Boden geguckt. Oh ja, da ist eine Kiesgrube. Aber nicht mit Wasser gefüllt, wie ich es hier vom Niederrhein kenne, sondern halt offen, ohne Wasser. Dann wusste ich, was eine Gravel Pit ist. Und am Ende des Downwind, da wirst du dann vom Turm angesprochen. Und da sagte er, Red Nose, blablabla. Den Rest habe ich nicht verstanden, weil ich über Red Nose anstelle von Rudolf war ich derart irritiert. Da habe ich nicht mehr verstanden, was er gesagt hat. Also ein kurzes Say again. Und dann hat er mit mir gesprochen wie mit einem kranken Pferd. Ja, weil der Tower-Lotse, der sagt sich, ich sage das zweimal. Ich möchte es auf gar keinen Fall ein drittes Mal sagen. Da habe ich keine Zeit für. Also spricht er mit dir wie mit einem kranken Pferd. Und dann verstehst du garantiert, was er dir sagt. Ja? I want you to turn now to base lag. Do not level your wings on base lag. Clear to land 27 orange dot. Und dann machst du genau das. Ja? Du drehst ins base lag. Levelst die Flügel nicht im base lag, sondern machst genau eine langgezogene Kurve in das Final. Und wenn du dein Flugzeug einigermaßen beherrschst, dann kommst du auch auf den Orange Dot drauf. Ich glaube, es war Orange, bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls habe ich genau den Punkt auch getroffen. Die PA-28 vor mir hatte auch genau diesen Punkt zugewiesen bekommen, war aber inzwischen schon 70 Meter weiter gerollt, also für mich ausreichend. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen, wenn man auf der Aero in Friedrichshafen landen möchte, da hat man einen Time, da hat man einen Slot von 10 Minuten für sich alleine. Und hier war die vorausfliegende PA-28, die war schon 70 Meter weiter.
Das sind ganz andere Dimensionen.
Ja. Ja, und dann, wir hatten vorher verabredet, ich habe gesagt, also mit der Gruppe hier, das war IAA Chapter 609, G. Halis, wir campen auch zusammen. Habe ich gesagt, hey, wenn ihr mir das hier alles beibringt und ich werde gerne bei euch bleiben. Da haben die sich auch einen Ast gefreut, ja, weil the random German guy, den sie da aufgepickt haben, ja, die haben sich wirklich ein Loch im Bauch gefreut, dass ich da einfach gesagt habe, guys, we have a deal, ich komme mit euch. Und dann haben wir da von Freitag bis Donnerstag früh zusammen gecampt und hatten einfach nur eine richtig geile Zeit auf Oshkosh.
Mega. Und da hast du ja dann auch Johann getroffen, ne, in Oshkosh.
Jawohl, da habe ich einen Johann getroffen. Haben wir, glaube ich, auch ein Gespräch aufgezeichnet, was in dem Oshkosh Special bereits veröffentlicht wurde.
Ja. Johann, wie war das so für dich jetzt so, wenn du jetzt über den Teich mit dem Airliner kommst und triffst jetzt ihn mit seiner Robin? Ist doch total witzig, oder?
Klar, ich war total überrascht, als ich das so mitbekommen hatte, weil, wie Marco schon gesagt hat, eigentlich war das ja nie sein Plan. Und auf einmal kriege ich mit, oh, der ist ja doch da. Und dann war das total schön. Gleich am ersten Tag haben wir uns ja getroffen. Sind uns dann immer wieder über den Weg gelaufen. Und es war auch irgendwie schon, stolz ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe dann schon gerne von dem deutschen Kollegen erzählt, der mit seiner Robin hier rüber gekommen ist und so weiter. Und ich glaube, ich habe mindestens 2 oder 3 Gruppen bei dir vorbeigeführt.
Ja, geil. Ja, bei der einen Gruppe war ich ja dabei mit dem Lennart von Skyfox Maintenance.
Genau.
Andere Gruppen habe ich nicht gesehen. Da bist du noch öfters vorbeigekommen.
Ja, immer dann, wenn wir mal eine größere Wanderung gemacht haben. Ihr habt euch ja ganz hinten da auf dem Campingplatz verdünnisiert.
Ja, South 40 standen wir, genau.
Gut, du hattest es gerade erzählt, wir hatten ja schon eine Sonderfolge. Aber für diejenigen, die diese Folge noch nicht gehört haben, wie war Oshkosh für dich und was ist so dein Highlight gewesen?
Oshkosh ist überwältigend. Es gibt für mich auch, also gedanklich, ich bin jetzt noch nie mit dem Airliner dahin geflogen, aber es gibt für mich eine Steigerung für die Anreise. Ne? Auf Level 1 setze ich mal jetzt, ohne es jemals gemacht zu haben, halt die Anreise mit dem Airliner, Taxi oder Mietwagen oder was. Level 2 wäre für mich, dass ich mit dem Airliner da irgendwo hinfliege, ein Flugzeug chartere und halt mit einer fremden Maschine dort reinfliege. Und Level 3, das absolut höchste der Gefühle meines Erachtens ist, mit dem eigenen Flugzeug dort ranzufliegen. Und genau das durfte ich ja machen. Oshkosh selbst ist überwältigend. Und ich denke, ich habe auch nur einen Bruchteil dessen gesehen, was es dort zu sehen gibt. Ein Highlight, also eins der Highlights, sage ich mal, ist ein Mass Arrival. Ja, wenn die sich beispielsweise sämtliche Moonies da irgendwo verabreden und dann ihr eigenes Anflugverfahren haben. Ja, die kamen auf die Nord-Süd-Bahn und neben der Nord-Süd-Bahn ist noch ein Taxiway eigentlich. Aber für Oshkosh ist das eine Runway. Und jetzt kommen die, bei dem Mass Arrival kommen die drei Flugzeuge breit rangeflogen. Zwei landen auf der richtigen Landebahn und der dritte auf dem Taxiway. Und wenn du dann in diesen Endanflug reinschaust, dann siehst du Lichter, Lichter, Lichter und noch mehr Lichter. Landelichter. Du siehst nur noch Landelichter. Und jeder DFS-Mitarbeiter wird einen Herzinfarkt kriegen. Die schaffen es, bei den Mass Arrivals 150 Flugzeuge in 10 Minuten auf den Boden zu bringen. Und das zu sehen, ist unglaublich toll. Ja, jetzt standen wir hier mit unseren Flugzeugen, standen wir South 40, das heißt, wir waren im Bereich des Endanflugs auf diese Bahn. Und dann konnte man eben auch beobachten, ja, wenn jetzt die Cessnas reinkommen und nachher kommen die Cirrusse rein, dann kommen irgendwann die Moonies rein. Und dann konntest du hören, dass eben Cessnas und die Bonanzas und so weiter, die hatten noch richtig Motorleistung gesetzt. Die Moonies kamen rein, die waren idle, weil die Dinger einfach richtig geil gleiten. Ja, die sind slippery. Die brauchen keine Leistung mehr im Endanflug. Solche Sachen. Dann von den anderen, mit denen ich dort hingeflogen bin, da war der Scooter, der war schon häufig in Oshkosh und er sagte, wir bleiben bis Mittwoch, gucken uns die Night Air Show an und ab Donnerstag ist es eh zu voll, da hauen wir ab. Und diese Night Air Show am Mittwochabend, das ist mit Sicherheit auch eines der ganz großen Highlights. Ja. Auch unglaublich überwältigend ist, wenn die modernen Kampfjets reinkommen, ja, ne? F-16, 22, 35. Die kommen rein im Endanflug auf die 3-6, Fahrwerk unten. Und dann sieht es so aus, als würde er kurz vorm Aufsetzen entscheiden, ach nö, Fahrwerk rein, alles auf laut. Und dieser Lärm, das ist überwältigend. Oder wenn die Jungs mit ihren Kampfjets dann eine Flugshow machen, die wissen genau, dass sie den Triebwerksauslass hinten, dass sie den auf das Publikum zu richten haben, weil das Publikum möchte diesen Lärm nicht nur hören, sie möchten es auch im Bauch spüren. Einfach unglaublich, was dort aufgefahren wird für die Airshows, wie viele Flugzeuge dort, privat gehaltene Flugzeuge dort reinkommen. Wenn du hier auf einer Airshow vielleicht mal eine Mustang hast, dann hast du dort halt 50, 70 oder wie viel stehen, keine Ahnung. Hab sie nicht durchgezählt. Daneben kommt die Reihe mit den Corsairs und dann nochmal eine Reihe mit Spitfires und weiß ich nicht alles, was da an Weltkriegskampfflugzeugen noch flugfähig ist. Die stehen da halt in Massen rum. Ja, und wir saßen hier am Flugzeug, unter dem Tragflächenzelt. Ja, da war eine 182er dabei, da hatten wir halt so ein Zelt über die Tragfläche gespannt. Da saßen wir und da war irgendwie komisches Motorgeräusch. Dann haben wir gewundert, was ist das denn? Dann haben wir rausgeguckt. Ach, weitere 5 Mustangs. Okay. Dann haben wir uns wieder gesetzt. Weil es ist nichts Besonderes mehr, dass da ein Mustang reinkommt. Und jetzt waren es halt 5. Okay.
Richtig. Theresa meint, aber sehr richtig, es gab haufenweise schöne Flugzeuge, aber nur eine Robin.
Jawohl.
Und vermutlich. Du hast ja auch tatsächlich, das sieht man auf dem Bild, was wir jetzt gerade sehen, an der, auch an der Preisverleihung teilgenommen, ne?
Jawohl. Hier dieser grüne Aufkleber. Judge me, please. EAA. Ja.
Und du hast bestimmt den Preis für die schönste Robin bekommen.
Ja, sowieso.
Also ich hatte vor Ort schon gemutmaßt, dass ich wohl die Robin-Klasse gewinnen werde, weil ich ja zumindest mutmaßlich die einzige Robin dorthin gebracht habe. Tatsächlich habe ich noch nicht nachgeguckt, ob es überhaupt eine Robin-Klasse gab.
Ich habe auf alle Fälle noch zwei Leute gesehen, die auch T-Shirts hatten mit Robin drauf.
Ja?
Mhm. Oh. Das war schon, nachdem du weggeflogen bist, aber sonst hätte ich die dann auch noch mal zu deinem Flugzeug gezerrt, egal ob ich die gekannt hätte oder nicht.
Der Johann, kommt mal mit, ich zeig euch mal die deutsche DEASA.
Krass. Ja. Irgendjemand hatte auch geschrieben, ich weiß nicht mehr wer, das ist wohl das erste Mal, dass die EASA auf Oshkosh vertreten ist.
Ich glaube, das war Malte.
Ja, würde zu seinem Humor passen, ja, auf jeden Fall.
Markus, was würdest du denn jetzt Piloten raten, die jetzt vielleicht auch nach Oshkosh fliegen wollen oder auch so eine ähnliche Reise jetzt in Betracht ziehen? Also die wollen auf jeden Fall jetzt mal einen Teich fliegen. Was gibst du denen an die Hand?
Ich kann denen richtig was an die Hand geben. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich es mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was es denn braucht für eine solche Reisevorbereitung. Ja. Da sind wir bei diesem Ding hier. Ja, ich habe es auf Englisch geschrieben, weil ich das auch, ich habe ja in North Carolina habe ich auch einen Freund besucht, den John Bone. Und für ihn wird das auch interessant sein, weil er möchte auch seinen Flugschülern dann mal so ein bisschen beibringen, dass die USA nicht der einzige Luftraum sind. Und fangen wir mal an mit 4 Regeln, die es zu beachten gilt, ja. Hol dir die Freigabe deines Ehepartners rein. Ja, die ist wichtig. Wenn du die nicht hast, wird die Scheidung der teuerste Teil dieser Reise. Ja. Dann gibt es ein Gesetz der 5P, ja. Proper Preparation prevents poor performance. Das ist unbedingt zu beachten. Ja, ihr habt es gerade gesehen mit den Tabellen, die ich mir vorbereitet habe, um im Flug zu kontrollieren, ob ich mit meiner Ground Speed und allem, ob das wirklich so passt, wie ich es vorgeplant habe, ob mein Sprit reicht, ob mein Spritverbrauch so sein wird, wie ich es vorausberechnet habe. Sowas musst du haben. Ja. Auf gar keinen Fall darf man eine Übernachtungsmöglichkeit im Vorfeld buchen. Ja, wenn du eine Übernachtungsmöglichkeit im Vorfeld gebucht hast, dann hast du den Drang, dort auch hinzukommen. Ja, get the riders. Das führt dazu, dass man auch bei nicht so gutem Wetter fliegen wird. Und das ist fatal. Ja, deshalb die 4. Regel. Wenn die Vögel zu Fuß gehen, sollten wir nicht anfangen zu fliegen. Ja. Was braucht's für die Planung? Also, guckt euch eine vernünftige Route aus. Ja. Die muss nicht dieselbe sein, wie ich sie geflogen bin, aber sie wird vermutlich ähnlich sein, weil die Auswahl ist nicht sehr groß. Ja, gerade auf Grönland sind nicht viele Flugplätze. Was man ändern kann, ist, dass man von Schottland nicht direkt nach Reykjavik fliegt, sondern vielleicht nochmal nach Egilstadir. Das ist, glaube ich, ja, so 70, 80 nautische Meilen weniger. Hier hatte ich in der Tabelle das noch drinstehen. Von Vik nach Egilstadir sind 519 statt 630, also über 100 Meilen weniger. Gerade Linie. Ja, baut euch eine solche Tabelle. Ja, von wo fliege ich nach wo? Welche Distanz habe ich zu überbrücken? Und nehmt eine Groundspeed an. In dieser angenommenen Groundspeed ist tüchtig Headwind drin. Ja, wenn dein Flugzeug 120 Knoten True Airspeed macht, dann gibst du da mal gerne 30 Knoten Headwind drauf. ja, oder 20, 25, guckt euch was aus. Irgendwas, wo ihr euch mit wohlfühlt. Ja. Dann hast du Distanz, Groundspeed, wie lange brauche ich denn dann dafür? Und dann kommt raus, mit welchem Spritvorrat du ankommst. Ja, jetzt kann man, ja, ich habe es damals noch einen Ferry-Tank genannt, habe ich gesagt, ich mache eine Spalte, da rechne ich nur mit den Originaltanks und eine Spalte mit dem Ferry-Tank. Und wie viel Sprit verbrauche ich denn auf der Strecke? Ich habe gesagt, ich will mit wenigstens einer Stunde Restsprit will ich landen. Gerade auf den langen Lecks, ja, da ist eine Stunde ist schnell mal verloren durch einen Gegenwind, der etwas stärker ist, als es das Wetterbriefing gesagt hat. Von daher ist hier eine bedingte Formatierung in den Zellen drin. Ja, wenn der Wert kleiner eine Stunde wird, dann schaltet der Hintergrund auf Rot. Ja, dass ich sofort sehe, vielleicht nicht so toll, wenn ich nur 85 Knots Groundspeed schaffe, dann und mit 0,2 Stunden Restsprit ankomme. Hier habe ich mir noch ausgerechnet, wie schnell muss ich denn wenigstens sein? Welche mittlere Groundspeed muss ich tatsächlich schaffen, um noch mit einer Stunde Restsprit anzukommen? Ja, eine Stunde war jetzt mein Limit, was ich mir gesetzt hatte. Ja, so kann man sich die ganze Strecke, sämtliche Lecks mal aufführen. Ich habe es hier bis sogar bis zur Einreise in Bangor gemacht und im weiteren Verlauf auch nach Naples, Florida, weil ich noch glaubte, ich würde den John Bone in Naples, Florida besuchen. Da unten ist es vielleicht nicht mehr so erforderlich, aber mindestens bis Set Eel würde ich empfehlen, das zu machen, weil ihr habt es vorhin gesehen, von Iqaluit nach Set Eel. Da kriegst du den Sprit halt nur in Fässern. In Iqaluit haben sie wenigstens noch eine Pumpe und einen Fueler, der den Sprit aus dem Fass in dein Flugzeug pumpt. In Cuujuaq, Schefferville und weiß ich nicht, was da noch dazwischen ist, da kriegst du das Fass neben dein Flugzeug gestellt und fertig. Ja, du musst das Fass selber öffnen. Und du musst selber irgendwas dabei haben, um den Sprit aus dem Fass in das Flugzeug zu bekommen. Ja, das ist ein weiterer Punkt, warum ich gesagt habe, ich will da nicht tanken. Ja, weil ich habe keine Lust, noch eine Pumpe mitzuschleppen und mich dann, die Pumpe, die vom Gewicht her machbar wäre, die braucht 3 Stunden, um die 200 Liter rüber zu pumpen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also eine solche Excel-Tabelle bauen. Die Spritversorgung klären. Es gibt Unterlagen im Web verfügbar, welche grönländischen Flugplätze Afgas haben. By the way, in Narsarsuaq war das teuerste Afgas mit 3,70 Euro pro Liter. Ja, also baut euch eine solche Excel-Tabelle. Damit habt ihr auch schnell überprüft, ist mein Flugzeug überhaupt in der Lage, diese Strecke zu fliegen. Ja, wer jetzt von Schottland nach Island fliegt, der kommt womöglich auf die Idee, auf den Färöerinseln zu landen. Never ever machen. Ja, nicht als benötigten Fuelstop einplanen. Ja, Empfehlung von Arnim Stief. Vaga auf den Färöerinseln ist schön. Wenn es das Wetter erlaubt und ihr die Zeit habt, dann landet dort, guckt es euch an. Aber plant es um Gottes Willen nicht als erforderlichen Fuelstop ein, weil die Turbulenzen in Vaga, die sind so heftig, dass auch ein Airbus 320 mal abdrehen muss und nicht landen kann. Ja, und wenn du dann da ankommst mit deinem Single Engine Piston, hast nicht genug Sprit, um nach Island zu kommen und auch nicht mehr genug Sprit, um nach Schottland zurückzufliegen und versuchst jetzt in diesen Turbulenzen zu landen, die einen Airbus 320 gerade zum Abdrehen gezwungen haben. Ich sag mal, es gibt schönere Situationen, ja?
Das glaube ich. Markus, ja? Diese ganzen Informationen, die du da zusammengestellt hast, ja. Kriege ich die irgendwie? Kriege ich ja. die von dir?
Ja, ja. Schick mir eine Mail. Ich bin auf Facebook und auf Instagram verfügbar. Schickt mir irgendwie eine Private Note mit einer E-Mail-Adresse, dann gebe ich dieses Dokument sehr gerne raus. Ja, das sind so ein paar Punkte, die sind nicht irgendwie sinnig sortiert, ja, das steht teilweise noch völlig durcheinander, das Zeug, ne. Auch Grönland, ja, die Flughäfen auf Grönland haben Öffnungszeiten. Wer außerhalb der Öffnungszeiten landet, der darf mal die Kreditkarte belasten, ja, mit, ich glaube, $1,500.
Autsch.
Sind da fällig. Wer außerhalb der Öffnungszeiten startet oder landet. Ja, die nehmen richtig viereckig Geld für PPR.
Ja. François stellt gerade noch eine Frage. Du hast ja das Fuel-Problem gelöst. Wie hast du dich mit physiologischen Problemen gelöst oder geplant? Also nicht psychologisch, sondern die physiologischen, die körperlichen Themen, die da noch so kommen.
Physiologische Themen. Also beispielsweise, ich werde unterwegs krank, dann bleibe ich am Boden.
Naja, oder du hast ganz normale körperliche Bedürfnisse während eines 10-Stunden-Fluges.
Ach so. ich habe das mit einer Windel gelöst. Ja, es gibt große Windeln für den für Altenheime beispielsweise oder für irgendwie pflegebedürftige erwachsene Personen gibt es Windeln, die auch mal in der Lage sind, einen Erwachsenen, dass der sich auch mal erleichtern darf. Lessons learned aus dem Flug von Reykjavik nach Kangerlussuaq, wie gesagt fast 7 Stunden, habe ich gelernt, dass diese Windel nur einmal Pipi aufnehmen kann. beim zweiten Mal Pipi machen war sie überfordert. Good news, ich hatte einen Trockenanzug an, meine Sitze im Flugzeug sind sauber geblieben. Ja? Da die Informationen, die ich hier aufschreibe, unvollständig sind, ja, ey, mach diese Atlantik-Kurs bei der Europa Germany. Ja, der Arne im Stief, der im ersten Moment hast du den Eindruck, hey, das hätte ich mir eigentlich schenken können, aber wenn du dann nachher an die Planung rangehst, dann hast du hier und dort, hast du doch wieder Hinweise dort mitgenommen, die dir wirklich weiterhelfen. Ja. Das Sea Survival Training hatte ich schon gesagt, das waren, glaube ich, 600 Euro oder was. Es ist jeden Cent wert. Allein für den Spaß, den du an diesem Wochenende hast. Ja. Und was du lernst, wie du aus dem Flugzeug rauskommst, ist es allemal wert.
Ja. Ja, ist auch wichtig, ne? Mal ganz ehrlich. In der Hektik vergisst man manchmal die einfachsten Handgriffe.
Ja, genau.
Klingt jetzt vielleicht albern, aber es ist tatsächlich so.
Ja. Und wenn du einmal in der Halle auch mal miterlebt hast, wie schwerer Seegang, Sturm, Regen in der Dunkelheit und du versuchst da in einen Rettungsfloß zu steigen oder wirst vom Helikopter geborgen. Du hast in dieser Situation, ja, Dunkel, Seegang, Regen, Sturm, du hast in 3 Minuten vergessen, dass du in der Simulation bist. Das ist richtig psychischer Stress, den du da hast in dem Moment. Und dann wirst du von der Winch, ja, simulierter Helikopter, wirst du geborgen und kommst oben auf der Plattform an und merkst, das ist gar kein Helikopter. In dem Moment fährst du den ganzen Organismus wieder runter auf Normalmode und denkst dir, ja, schön, dass es in dieser Halle ist. Ja. Wer oben bei den Berechnungen für die Distanzen gemerkt hat, dass das Tanksystem des Flugzeugs da vielleicht nicht so richtig geeignet ist, ja, es gibt, ja, dann macht ein Ferry-Tanksystem. Ja, der Malte ist mit Sicherheit gerne dabei behilflich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wäre das ein Minor Change nach EASA-Regelwerk. Und der ist mit ein paar hundert Euro ist das, glaube ich, abgedeckt. Dann hast du einen richtig zertifizierten oder zugelassenen Ferry-Tank in deinem Flugzeug. Dann ist das alles kein Ding mehr.
Genau, da steht es auch. aufwind.aero.
Genau.
Das sollte der Betrieb eures Vertrauens sein, wenn ihr an eurem Flugzeug rumschrauben lassen wollt, beziehungsweise unter Aufsicht rumschrauben wollt, dann wendet euch an den Malte Höltgen oder sein Papa, der Clemens. Bin ich ölig, bin ich fröhlich?
Ja, das ist aber so,
genau,
das ist aber so Clemens Höltgen mit seinem Spruch.
Ja. Ich glaube, den bringt er auch immer auf der Aero, wenn er auf der Bühne steht. Ja, also da seid ihr gut aufgehoben bei der Firma Aero. Wind.aero. Ja. Aufwind.aero.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Es gibt auf Facebook gibt's eine Gruppe Aircraft Ferry oder so ähnlich. Unterhaltet euch mit Ferry-Piloten. Ja, was haben die erlebt? Ich habe zum Beispiel, also in Kangerlussuaq habe ich dann erst von einem Ferry-Piloten erfahren, dass es in La Grande Rivière, mitten in Kanada, gibt es den Sprit nicht nur fassweise, sondern von der Pumpe literweise zu kaufen. Ja, super, konnte ich La Grande Rivière als Wegpunkt einplanen für den Rückweg. Ja, das sind Sachen, die erfährst du, wenn du dich mit Ferry-Piloten unterhältst. Ja, bereite so eine Excel-Tabelle vor, wie ich sie vorhin gezeigt hatte. Prepare Templates for Position Reports. Was ist ein Position Report? Genau, habe ich auch nochmal vorbereitet. Dass ihr wisst, was ist ein Position Report? Sehe gerade, wir haben schon tüchtig überzogen mit 2,5 Stunden bald.
Wir sind nicht schlecht dabei heute, ja.
Ja.
Ja gut, das ist aber jetzt auch mal ehrlich gesagt ein Thema, das kriegst du ja nicht in 25 Minuten abgespeist, ne?
Nee. Doch, Motor an, los geht's.
Genau, Position Report. Ja, ich habe mir solche Blätter ausgedruckt. Ja, zweiseitig gedruckt. Ja, das Papier, was ich mit mir schleppe, will ich auch anständig nutzen, also zweiseitig durchnummeriert. Ja, dass ich unterwegs noch weiß, in welcher Reihenfolge ist das Ding abzuarbeiten. Weil die Wegpunkte, die du über dem Atlantik verwendest, die heißen nicht immer alle so wie ASRUN oder sowas. Ne? Das sind nicht unbedingt IFR-Waypoints, sondern benutzt auch Wegpunkte, die einfach nur Koordinaten haben. Ja? Und dann hast du hier mal so einen Wegpunkt 62 Grad 30 Minuten Nord und 16 Grad 30 Minuten West. Das wird dann gelesen 6230 North, 1630 West. Dann die Uhrzeit, wann du diesen Wegpunkt überflogen hast und in welcher Höhe hast du ihn überflogen. Estimate. Wegpunkt mit der geschätzten Zeit, wann du diesen Wegpunkt überfliegen wirst. Next. Der Wegpunkt danach. In diesem Fall Reykjavik. Ja, wenn man sich das Ganze ohne diese Werte hier ein paar Blätter ausdruckt und mitnimmt, dann hat man auch unterwegs immer die Möglichkeit, schnell mal mit dem Stift hier die Wegpunkte reinzuschreiben. Auf der nächsten Zeile ist dann halt ASRUN, ist der Überflogene. Und Birk hat ein Estimate. Das hast du dann ganz schnell mal aufgeschrieben, welche Wegpunkte denn wohl auf dem Flug liegen. Und hast den Zettel vorbereitet, kannst dann unterwegs richtig schön sortiert vorlesen. Ja, der Funk ist unsere Visitenkarte. Ich weiß nicht, ob der Arne inzwischen mit hier reingekommen ist, aber er wird's kennen, wenn sich Leute melden. Das hörst du beim ersten Anruf, hörst du schon, jawohl, der weiß, was er macht und um Gottes Willen, das wird anstrengend. Ja, und das heißt, mach deine auch hier wieder proper preparation prevents poor performance. Ja, wenn du das anständig vorher aufgeschrieben hast, dann kannst du es anständig vorlesen und ATC ist glücklich. Ja? Hiervon ein paar Blätter vorbereitet, ausgedruckt, mitgenommen. Die Datei dabei, um notfalls unterwegs nochmal irgendwo einen Drucker zu finden, nochmal welche zu machen. Alles kein Problem. Ja, auch das Template kann ich gerne zur Verfügung stellen. Da muss man sich das nicht erst selber noch im Excel bauen und dann irgendwo auf ein PowerPoint nageln und so weiter. Ne? Auch das gebe ich gerne raus.
Das ist echt klasse. Also man sieht, dass du dir viele Gedanken gemacht hast über eine sehr lange Zeit, dass du perfekt vorbereitet warst. Unser guter Freund Charlie hat es ja, glaube ich, auch in einem deiner Posts dementsprechend geschrieben, dass du sehr gut vorbereitet warst, das Ganze gut geplant hast und dass dir das Ganze dann nicht ohne Grund so geglückt ist.
Ja. Ich hatte 1, 2, 3 Lücken in meiner Vorbereitung. Ne? Eins hatte ich schon gesagt hier mit dem Vorflight, dass das halt auf meinem iPad nicht funktioniert hat. Das hätte ich vielleicht auch ein Jahr früher schon merken können. Dann hätte ich noch Zeit gehabt, mir ein neues iPad zu kaufen eventuell oder irgendwelche andere Möglichkeiten zu finden. Eine andere Lücke war bei der Einreise in die USA. Ja, ich hatte mein Visum, das hatte ich. Und ich wusste auch, dass ich mich vorher elektronisch im Internet auf einer Seite EAPIS musst du ankündigen, dass du losfliegst und wohin du fliegst und wann du denn vermutlich dort ankommen wirst. Ja, Estimated Time of Arrival. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann hatte ich eine E-Mail bekommen, die da sagte, ja, ist alles schön, dass du das gemeldet hast. Aber starten darfst du erst, wenn du von uns eine Landefreigabe bekommen hast. Ja, also du musst von Customs and Border Protection musst du eine Landefreigabe bekommen. Und dafür musst du anrufen. Und die E-Mail sagt aber nicht, wo du anrufen musst. Ja, jetzt stand ich da in Seattle mit dieser E-Mail. Wollte eigentlich jetzt starten und wusste nicht, wo rufe ich an. Und dann habe ich wusste, dass die Katrin Kaiser, dass die das ja schon mal gemacht hat und dass sie auch gerade in den USA ist, dass sie gerade wieder dort ist. Und da habe ich sie schnell angerufen und gefragt, wo rufe ich denn da an? Und dann hat sie mir was geschickt mit einer Telefonnummer. Das hat dann aber, da ist keiner dran gegangen, komischerweise, aber das, sie hatte mir so einen Screenshot geschickt. Und der Screenshot hat mir gesagt, ich muss bei Customs and Border Protection anrufen. Und dann habe ich halt gegoogelt, welche Telefonnummer hat Customs and Border Protection in Bangor, meinem Einreiseflughafen. Und habe dann dort angerufen. Und die wussten erstmal nichts von mir. Und dann fragte er, ja, wann hast du denn die Sachen im EAPIS gespeichert? Und da habe ich auf die Uhr geguckt, da habe ich gesagt, ja, so vor 12 Minuten. Ach, sagte er, okay, dann habe ich das noch nicht vorliegen. Aber ja, du bist Deutscher, du kommst mit einem deutschen Flugzeug, das ist ein zugelassenes Flugzeug, das ist nicht etwa ein Experimental. Du hast dein Visum, hast du schön zugesagt. Ja, you are clear to land.
Schön, hast du die Landefreigabe gleich da bekommen?
Habe ich die direkt am Telefon bekommen, ja. Und er sagte, ich kann sie dir jetzt noch nicht schicken, weil ich das Ding noch nicht vorliegen habe. Ja, aber er hat mir noch seine Badge-Nummer genannt. Ja, also die Leute, die verraten dir äußerst ungern ihren Namen. Aber wenn du sie nach der Mitarbeiternummer fragst, nach der Badge-Number, die sind sie verpflichtet rauszugeben. Dann habe ich mir die notiert, dass wenn ich dann in Bangor komme und keiner weiß was, dass ich dann sagen kann, ey, mit dem da habe ich telefoniert und der hat gesagt, ich darf. Ja, ist auch ein Tipp, den ich von anderen Piloten bekommen habe. Schreib dir die Badge Number auf. Und ja, in Bangor gelandet, Einreise, im Visum. Prima, der hat noch ein Foto von mir gemacht, hat das dann irgendwie abgeglichen. Dann war für ihn noch richtig spannend, was hast du denn da auf der Rückbank? Ich sagte, das ist ein Kanister. Ist der an das Benzinsystem angeschlossen? Ich sagte, nein, ist er nicht. Okay, dann alles gut. Wo ist dein Diekel? Ich sagte, was für ein Diekel? Ja, du musst doch hier so ein Diekel haben, ne? So ein Aufkleber, dass du irgendeine Gebühr bezahlt hast. So, sorry, aber Lücke Nummer 3 in meiner Vorbereitung. Ja, das war ihm dann ganz furchtbar wichtig, dass ich noch vor Ort online diesen Aufkleber kaufe und ihm den PDF mit der Rechnung vorzeige, damit er weiß, dass ich den gekauft habe, und dann durfte ich weiterfliegen. Und dann wurde dieser Aufkleber wurde mit der gelben Post, also als Papier, wurde dann hier nach Hause geschickt. Und irgendwann schickte Camilla mir dann ein Foto. Hier, dein Deckel ist angekommen. Dann hatte ich auch die Nummer, die da draufsteht. Die brauchst du nämlich für die Ausreise.
Naja, es war alles da.
Johann, gibt es noch Fragen aus dem Chat, im Chat, mit dem Chat?
Keine aktuelle. Ich habe eine Frage von Malte vorhin übersprungen, die ich jetzt gerne einblenden würde, beziehungsweise nennen würde. Er wollte nämlich wissen, was für Literatur du verwendet hast, um dich vorzubereiten, wenn überhaupt.
Literatur?
Bücher, Markus, Bücher.
Bücher.
Kennst du das? Diese dicken Dinger mit den vielen Seiten drin.
Wo ist unser Buch? Ich habe ein Regal gebaut. Und beachte den Singular. Nein, so schlimm ist es nicht. Was habe ich an Büchern gelesen? Ich habe mich insbesondere mit meinem Handbuch zu meinem Flugzeug natürlich beschäftigt, nochmal intensiv. Ansonsten Bücher? Nein. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich Bücher speziell zu der Reise gelesen hätte. Also was irgendwie Reisevorbereitungen anginge.
Du hast ja viele weitere Sachen. Also Foren hast du ja schon erwähnt, Facebook und so weiter. Aber es sind gerade noch zwei Fragen gekommen. Christian möchte wissen, wann ihr Nachtflug macht.
Auf Dienstlaken. Das ist, glaube ich, mittwochs und freitags ist immer bis 20.30 Uhr geöffnet. Ich glaube, mittwochs und freitags. Steht aber auch auf der Internetseite des Flughafens, des Flugplatzes. Gut.
Dann könnt ihr euch ja verabreden.
Gerne.
Und François fragt noch, ob die Reise dich verändert hat.
Hat sie mich verändert? Ich glaube nicht, nein. Nein. Es gibt ja so einen blöden Spruch, ne? Frauen heiraten Männer in der Hoffnung, dass sie sich verändern. Tun sie aber nicht. Männer heiraten Frauen in der Hoffnung, dass sie sich nicht verändern. Tun sie aber. Nein. Ist mir nicht bewusst, dass ich mich verändert hätte. Ich habe sicherlich an Erfahrung gewonnen. Ich bin ja auf dieser Reise, in diesen insgesamt 6 Wochen sind es dann tatsächlich geworden, bin ich 140 Stunden als verantwortlicher Pilot geflogen. Ich habe 43 Landungen gemacht. Von daher fliegerisch Erfahrung gewonnen, ja. Dass ich jetzt tatsächlich irgendwie mich verändert hätte, fliegerisch sicherlich, aber persönlich glaube ich nicht. Wann wir zusammen fliegen gehen, meinst du? Ach so, ja, da müssen wir uns verabreden, Christian.
Ich glaube, das wäre jetzt nochmal ein guter Punkt, nochmal darauf hinzuweisen, wer von Markus etwas möchte, vor allen Dingen auch in Richtung Vorbereitung. Auf Instagram und auf Facebook findet man dich unter Markus Schloter eigentlich ziemlich einfach.
Ja. Ein Gimmick muss ich noch erwähnen. Und zwar habe ich mein Flugzeug umbenannt. Das war ja bisher eine Robin DR340. Und in USA nach erfolgreicher Überquerung des Nordatlantik habe ich sie umbenannt in DR340 TAT für Transatlantic Tourer.
Das gibt dann jetzt auch einen extra Eintrag im Flugbuch, ne?
Ja, genau.
Ja, du hast ja jetzt viele Kennungen, die mit Kilo losgehen, ne? Für Amerika, Kilo.
Ja, sicher. Ne?
Die gehen jetzt alle mit Kilo los, ne? Mhm. Die finde ich auch immer bis ganz auf, cool, wenn ich die bei mir drin stehen habe.
Ja, bis auf so Sachen wie November 4.1 oder Oscar
2.2. Ja,
und,
genau.
Und 3 Uniform 2. Johnson Creek.
Genau, die ganzen kleinen Plätze heißen ja genau, ganz wild.
Die haben dann ganz lustige Namen. Mhm. Ja, cool. Markus, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns mit über den Atlantik genommen hast, nach und durch Amerika, über Kanada. Eine sehr, sehr spannende, ganz tolle Geschichte. Ich gucke jetzt mal auf den Timer. 2 Stunden 35, die sind wie im Flug vergangen, muss man tatsächlich so sagen. Ich sag von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn du wieder bei der Hörerreise nächstes Jahr dabei bist.
Selbstverständlich. Das soll ich nicht nehmen.
Was für eine Frage. Ich verstehe die Frage nicht.
Immerhin ist Melissa ja dann auch schon Flugschülerin.
Und stimmt.
Von daher, hey, das wird ja immer bequemer.
Der Andi, der sagt auch tschüss. Fliegender Fahrlehrer, bitteschön. War viel spannender als Nachtfahrten. Also ich finde Nachtfahrten, glaube ich, eher gefährlich mit Fahrschülern, als dass sie spannend sein könnten. Aber okay, das ist jetzt Auslegungssache. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an die Zuschauer, die dabei waren, dass ihr den Chat wieder so belebt habt.
Cooler Hinweis von Malte sehe ich hier gerade. In EKPB, Eco Kilo Papa Bravo, können wir sogar ohne Flugleiter Nachtflug machen. Geiler Mat.
Padborg ist das.
Also wenn das kein Grund ist, nach Dänemark zu fliegen.
Ja, absolut. Ja, wir waren ja an der Küste, ne? Wir beide vor ein paar Wochen, Johann, ne? Haben wir uns ja ein bisschen rumgetrieben. Wenn ihr, jetzt muss ich mal gerade schnell hier in mein Skript, in meine Checkliste reingucken. Wenn ihr die Shownotes haben wollt, Johann, dann
Theresa. Dann, was wolltest du gerade sagen?
Dann bin ich gerade abgelenkt durch den Chat, weil ich mache, das ist immer so toll, wenn du das einblendest, ich finde das so mega. Dann machen die Abonnentinnen und Abonnenten jetzt was?
Die Shownotes findet ihr auf allen Plattformen, auf unserem Instagram-Kanal, in allen Plattformen, wo ihr den Podcast findet, auch natürlich auf unserer Internetseite privatpilotenlounge.fm. Dort findet ihr alle Links, vor allen Dingen auch den Instagram-Account und den Facebook-Account von Markus. Vielleicht haben wir noch ein paar schöne Bilder mit auf die Seite, wenn Markus uns die zur Verfügung stellt. Dann kann man sich das auch nochmal angucken, was wir jetzt gerade im Video gesehen haben. Und je nachdem, wie schnell wir das mit dem Video schaffen, kann man das Ganze dann ja auch auf YouTube nochmal nachverfolgen.
Ja, aber das ist jetzt ein Selbstläufer. Wir haben uns alle ordentlich angezogen, war alles gut, sind alle gekämmt, kann man schnell auf YouTube veröffentlichen.
Ich habe mich auch extra nochmal frisiert hier.
Ja, ich sehe es, ne? Du warst beim Friseur, ne?
Ja,
genau. Du warst extra beim Friseur. Ihr Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank. Many happy landings, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal hier in der Privatpiloten-Lounge. Blue Skies und bleibt alle schön gesund.
Ciao. Tschüss, ihr Lieben.